Hallo und ein herzliches Willkommen in einer neuen Folge des Eine Stunde Freiheit Podcasts. Wir freuen uns sehr, dich hier begrüßen zu dürfen, unter anderem mit folgenden Themen. Wir plaudern über die Aktienmarktrallye, wir plaudern über die Fed-Spaltung, über Bitcoin, über Semiconductor, über Ölpreis und Iran, über Euro, US-Dollar, über Arbeitsmarkt und vermutlich auch über Silber. Es wird sich nicht vermeiden lassen. Und der Herr Zörer hat heute das für ein Debüt in diesem Podcast sozusagen. Er hat was vorbereitet. Zum ersten Mal bereitet auch der Herr Zörer hier in diesem Podcast was vor. Ich lasse mich überraschen und freue mich schon sehr darauf. In diesem Sinne, herzlich willkommen, Dominik.
Ja, danke für die nette Anmoderation. Ich glaube, das müssen wir das nächste Mal üben.
Nachdem ich dich im Vorgespräch schon mit einer ehemaligen deutschen Außenministerin verglichen habe.
Bodenlose Frecke.
Schlimmer kann es nicht mehr werden. Nichtsdestotrotz kommen wir auch hier nicht drum herum, dass wir über den Disclaimer plaudern. Also alles hier nur zu Ausbildungszwecken, nicht zum Nachahmen gedacht und vor allem aber keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, Optionen oder Sonstigem. Und wenn wir an Underlyings beteiligt sind, dann sagen wir das definitiv immer dazu. Ansonsten sind wir über Konstrukte wie den MSCI World oder sonstige ETFs, vermutlich über alle Underlyings hinweg, irgendwie beteiligt in irgendeiner Art und Weise. So, die Tanja ist auch schon im Chat. Hallo Tanja, schön, dass du da bist. Ihr könnt es auch sehr gerne in den Chat schon reinschreiben. Auch gerne eure Fragen. Dominik, ja, willst du heute starten, wo du schon mal was vorbereitet hast sozusagen?
Nein, du kannst gerne, mach mal, wir lassen den alten Verlauf belassen wir bei.
Okay, sehr gut. Nein, Spaß beiseite. Gut, plaudern wir mal. Wir haben Alltime Highs. Wer hätte es gedacht, auch heute wieder. Du hast ja auch ein paar Trump-Tweets mittlerweile wieder geteilt in deiner WhatsApp-Gruppe. Ja, ich glaube, man braucht nicht drüber reden. Der Dow auf 7.424 Punkte, Nasdaq auf knapp unter 30.000, nur noch auf jeden Fall nicht mehr. Dann natürlich der Dow Jones, der nicht auf Alltime High steht, und auch der Russell ist knapp davor. Also Wahnsinn, was sich abspielt. Die Earnings sind relativ gut gelaufen, zumindest wenn man jetzt da die Semiconductors und die Hyperscaler nimmt. Alle anderen sind meiner Meinung nach weniger gut gelaufen. Und auch der Arbeitsmarkt scheint resilient zu sein. Also wir kommen dazu dann später eh noch. Risk-On-Stimmung, wie schaut es bei dir aus? Bist du auch in Risk-On-Stimmung?
Ja, ich bin in Risk-On-Stimmung mit angezogener Handbremse. So würde ich es beschreiben. Es ist halt, ich glaube, dass der Markt hier einiges nicht einpreist. Aber ja, wir sind auf All-Time-Highs, dementsprechend nach oben hin freie Luft, keine Widerstände voraus. Die Semiconductors haben eine fantastische Berichtssaison hingelegt, von dem her sehr bullisch. Ich denke halt, dass der Markt hier einige Risiken nicht einpreist, die eingepreist gehören, und dass wir hier ein asymmetrisches Chance-Risiko-Verhältnis haben zur Downside. Also, aber das muss man detailliert betrachten und herausarbeiten. Aber du kannst gerne mal zu mir rüberblenden, dann zeige ich gerne mal auch charttechnisch ein paar Dinge. Sonst erkläre ich ja meistens fundamental bzw. geopolitisch, geostrategisch, makroökonomisch, warum ich zu meinen Schlüssen komme. Aber wenn wir rein einmal die Charttechnik bemühen, ich glaube, den Trendkanal kennt mittlerweile wie jeder, der mittlerweile 6 Jahre andauert, vom Corona-Tief im S&P 500. Wir sind hier drüber nach oben durchgestoßen, All-Time-High. Wir haben die 7. grüne Kerze in Folge, Wochenkerze. Die letzte Wochenkerze natürlich Schlusskursbasis auch drüber geschlossen, was extrem bullish ist. Ja, also von der Seite her alles bullish. Ich mahne halt zur Vorsicht, und zwar wenn man sich anschaut zum Beispiel die Dotcom-Bubble 2000 und die Finanzkrise 2008, die Topping-Phase zum Beispiel von der Dotcom-Bubble, wenn man die kopiert und dann jetzt mal vergleicht mit dem, was wir heute haben, dann kommt man dann zu einem relativ erschreckend stark korrelierten Chartbild, was hier quasi implizieren würde, dass wir da uns in einer Topping-Phase befinden, wenn es denn so käme, also wenn es so kommen würde, wie es damals passiert ist, dass wir da jetzt vielleicht seitwärts auskonsolidieren und dann nach unten durchbrechen. Und das war halt dann Spitze im Abverkauf, waren das 47% im Index. Was halt sehr unschön wäre, wenn man das natürlich mit voller Breitseite mitnehmen würde. Wie gesagt, also es bedeutet nicht, dass das so kommen muss und dass immer wieder bei Nassim Taleb, bei Narren des Zufalls, also irgendwo, wo man Chartmuster sucht, findet man auch eine Korrelation. Ich würde da jetzt nicht so viel drüber reininterpretieren, aber es ist halt schon eine sehr, sehr starke Korrelation, also zumindest von dieser Topping-Phase von der Dotcom-Bubble. Also ich würde dem schon auf jeden Fall, ich würde das mit Vorsicht genießen, ich würde dem schon Signifikanz beimessen, aber jetzt nicht zu schockiert handeln. man sollte sowas auf jeden Fall am Schirm haben. Ist natürlich am Logarithmus-Chart ausgeführt, weil man natürlich da von der Amplitude der Bewegungen natürlich logarithmisch rechnen muss und nicht absolut rechnen kann. Und ein zweiter interessanter Chart ist der S&P 500, also der SPX, der respektive ETF auf den S&P 500, verglichen zur Geldmenge M2, also um die M2-Geldmenge bereinigt. Auch hier Dotcom-Bubble quasi, sehen wir da einfach eine fast 1:1 Korrelation in dem Chartmuster und eigentlich das absolute Top um die Geldmenge bereinigt vom Jahr 2000, von der Technologieblase. Also es sind wirklich erschreckend stark korrelierte Chart-Patterns hier, die sich hier formen. Und solange das nicht nach oben stark durchstoßen wird, wäre ich da wirklich vorsichtig. Ich habe heute auch meine Absicherungen aufgestockt, zumindest im Gesamtmarkt. Und was man dann noch vergleichen kann, ist Semiconductors zur Geldmenge M2, die hier ihren parabolischen Chart natürlich sehr, sehr stark von dieser parabolischen Kurve da verlassen. Und man sieht halt schon, also ich möchte gar nicht sagen, dass das ungerechtfertigt ist. KI ist ein fantastisches Thema etc. Aber wir entfernen uns halt von den Trends extrem weit in der Bepreisung. Und das bedeutet einfach nur, dass man wieder zurück zum Trend kommt und irgendwann weiter nach oben steigt. Das bedeutet nicht, dass der Sektor tot ist oder dass der nicht weiter nach oben eskalieren kann. Aber wir sind halt weit entfernt von den Trends. Und meiner Ansicht nach gehört da einfach ein gesunder, eine Mini-Reversion einfach, auch wenn das jetzt keine Mini-Reversion ist, aber einfach eine Rückkehr zum Trend, zum eh schon exponentiellen Trend, gehört da eigentlich eine Rückkehr dazu. Das wäre so mein Statement allein von der Charttechnik her.
Ja, ich glaube, man muss der Charttechnik und Fundamentalanalyse klar voneinander trennen. Charttechnisch bin ich bei dir. Ich habe auch Zahlen gelesen und ich kann sie auch gerne bei mir nochmal einblenden. Wir sind mittlerweile vom EMA 200, glaube ich, ganze 75% entfernt, wenn mich nicht alles täuscht. Nein, 60% vom EMA 200, vom SMA 200 noch weiter. Ja. Und wir sind sogar, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, vom EMA 20 sind wir 17% entfernt. Also das ist extrem selten sowas. Und vom EMA 50 sind wir, schätze ich jetzt mal, auch 20-25% entfernt, 30 sogar. Also das sind halt schon Zahlen, die extrem sind. Noch dazu kommt, dass wir hier definitiv, und ich zeige das mal ein, definitiv eine Fahnenstange haben. Ja. Und alle Fahnenstangen werden halt irgendwann auch abverkauft. Das ist ganz einfach so und wahrscheinlich sogar brutal abverkauft. Und das muss man auch am Schirm haben. Und das sind halt diese zwei Dinge, auf die man aufpassen muss. Ob das jetzt bei 530 im SOX ist oder bei 600 oder bei 650, das kann man halt nicht wissen. Deswegen würde ich auch jetzt auf gar keinen Fall sagen, Short gehen. Das wäre das letzte Statement dazu. Aber sowas wird halt abverkauft. Also wer da auf der Long-Seite ist, sollte definitiv seine Stop-Kurse nachziehen. Und also jetzt ich rede jetzt hier vom Trading-Aspekt auf jeden Fall und nicht von langfristiger Geldanlage. Aber vom Trading-Aspekt würde ich jetzt auf jeden Fall die Stops eng nachziehen. Und ja, dann einfach schauen, was passiert. Gewinne laufen lassen, Stops nachziehen, da macht man, glaube ich, nichts falsch. Wie gesagt, fundamental waren die Zahlen alle in Ordnung, finde ich. Und die Bewertung ist momentan halt, und das muss man halt immer am Schirm haben, momentan finde ich sie nicht überbewertet, fundamental. Aber wenn sich das Narrativ dann dreht und wenn die Nachfrage groß ist, also die Nachfrage nicht mehr so groß ist, beziehungsweise eine Überproduktion stattfindet, weil alles, was jetzt irgendwie Rang und Namen hat, halt Fabriken für Semiconductors baut, ja, irgendwann werden diese Fabriken für Semiconductors halt nicht mehr in Betrieb sein, zumindest nicht alle, weil halt irgendwann die Nachfrage zurückgeht und weil man sie dann irgendwann eben nicht mehr braucht. Und dann dreht sich das extrem schnell ins Gegenteil und da muss man halt dann vorsichtig sein. Ich glaube, fundamental sind wir noch weit entfernt von diesem Punkt. Der mag vielleicht in einem Jahr, in zwei Jahren irgendwann kommen, aber charttechnisch ist das schon extrem überhitzt auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, da müssen wir auch noch andere Aspekte in Betracht ziehen. Und zwar, wenn wir jetzt diesen ganzen KI-Boom und KI-Hype sehen, also wir sehen, dass hier halt massiv Rechenzentren aus dem Boden gestampft wird. Wir haben viele Fragen, die nicht gelöst sind. Wer soll das bestromen? Wie soll das bestromt werden? Also es gibt dieses Energiethema. Flaschenhals ist die Energie, um das Ganze in Betrieb zu setzen auch. Und umso länger das nicht in Betrieb geht, umso älter werden die Chips. Die Halbwertszeit von den Dingen kennen wir, also die ist relativ kurz. Und sobald eines von den Rechenzentren gebaut ist, ist es eigentlich schon wieder alt mit der Hardware. Also man braucht halt hier eigentlich Rahmenverträge mit den Produzenten, dass man erst, wenn man in Betrieb geht, quasi auch die neueste Hardware reinbekommt, meiner Ansicht nach. Und was ich weiß, gibt es die nicht in diesem Ausmaß. Und das ist halt ein Thema, was man auf jeden Fall berücksichtigen muss. Und vor allem auch, wie diese Rechenzentren finanziert werden. Also es werden ja da Milliarden reingepumpt in Rechenzentren derzeit. Und die Firmen wollen es aber teilweise nicht mehr auf den Balance Sheets haben oder können es auch gar nicht mehr auf den Balance Sheets aufladen. Und es wird zunehmend in den Private Credit Sektor verschoben, der eh schon komplett gestresst ist. Also auch hier sehen wir rote Fahnen überall. Also das bedeutet nicht, dass das kippen muss, aber das sind halt Red Flags, die man einfach beachten muss. Und wenn das kippt, dass man da der Erste ist, der aus der Tür nach außen geht, bevor man ja stecken bleibt.
Genau, der Erste, der das sinkende Schiff verlässt, sozusagen. Ja, absolut, ja. Ja, das sehe ich auch so und muss halt aufpassen. Also momentan, wie gesagt, sehe ich es noch nicht charttechnisch natürlich überhitzt. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da mal 10-15% auch Rücksetzer geben kann in diesem Bereich. Und dann muss man halt einfach schauen, ob das ein Nachkaufpunkt dann ist für die nächsten Jahre oder so. Bin ich durchaus noch bullish. Die Hyperscaler, ja, skalieren weiter nach oben. Wenn man davon ausgeht, und ich bin schon und du, Dominik, auch, also wir sind beide große Verfechter davon, dass diese KI-Anwendungen mehr und mehr und mehr werden. Also ich glaube nicht, dass es ein Problem sein wird, die Hardware-Infrastruktur auszulassen. Da scheint nur Grok ein kleines Problem zu haben, aber sonst dürften die alle ziemlich ausgelastet sein. Aber ja, wie gesagt, wenn das einmal eventuell nicht mehr ist, wobei das ist der letzte Punkt, der für mich zählt, dann wird es natürlich kritisch, absolut, ja. Gut, hast du dem Thema noch was hinzuzufügen, den Märkten generell? Gut, lass uns noch mal kurz über die Fed plaudern und Wash. Jetzt tritt er die Nachfolge von Jerome Powell an. 8-4 Stimmen, das ist das schlimmste Ergebnis seit Oktober 92 bei der letzten FOMC-Decision. Die Rates bleiben stabil. Ja, gib mal vielleicht deinen Standpunkt noch mal ganz kurz wieder. Es ist eh hinlänglich bekannt, was du von den Zinsen erhältst und vor allem aber, was Wash jetzt da machen könnte, um ja nicht gleich in Gefahr zu laufen.
Ja, also ich habe es bei Paul schon gesagt, verlängern wird, also jeder, der nach Paul kommt, hat es einfach nur noch mal schwerer, weil du läufst halt in das schlimmste Szenario überhaupt, in eine Stagflation hinein, du kannst an den Zinsen nicht drehen. Es ist halt idiotisch. Also der schlimmste Job auf der ganzen Welt ist, glaube ich, gerade Fed-Chef zu sein. Was willst denn du machen? Die Inflation zieht sich derzeit durch alle Indizes durch, also ob das jetzt der PPI ist, das CPI, VPI, wurscht, du siehst überall die Inflationsraten, die sich erhöhen und dementsprechend müsstest du theoretisch an der Zinsschraube nach oben drehen, das natürlich dann eine eh schon gestresste Wirtschaft wieder ins Wanken bringt. Also ich bezeichne es immer als Tanz auf der Rasiermesserklinge, du musst einen Tod sterben, entweder erhebst du die Zinsen und du wirkst damit die Wirtschaft ab oder du senkst die Zinsen und lässt dafür der Inflation freien Lauf, was dann wieder dem Mittelstand stark schadet, weil es Inflation halt eine regressive Steuer ist. Dementsprechend ja, ganz schwierig. Also ich möchte nicht in seiner Haut stecken. Ich habe es seit über, glaube ich, einem Jahr, sage ich es, dass wir den Zinsboden erreicht haben. Wir können natürlich in einer starken Rezession, wenn die kommen, was gar nicht ausgeschlossen ist, wenn sich so ein Szenario manifestieren sollte, dann kann ich mir gut Rate Cuts vorstellen, Panik Rate Cuts auf Null. Bedeutet aber nur, dass wir dann einen starken Ausschlag in der Inflation dann wieder sehen, dass das Pendel quasi in die andere Richtung ausschwingt, sehr stark. Und ja, also es kommen schlechte Zeiten auf uns zu, meiner Ansicht nach.
Ja, lass mich das ganz kurz noch zeigen, bevor wir übergehen da gleich zum nächsten Thema, das dazu passt. Wir haben übrigens Wirtschaftsdaten, die sehr wichtig sind. Übrigens morgen soll Walsh, ja, durchgereicht werden und nominiert und morgen soll die Vote geben. Dann haben wir morgen vorbörslich die ganzen CPI-Daten, die da rauskommen und wir haben dann am Mittwoch gleich hinten nach die PPI-Daten. Also wir haben gleich Wash und gleich die Inflationsdaten hinten nach. Was ist deine Erwartung? Ich meine, wir haben CPI-Daten 0,2 auf 0,3, ist jetzt nicht der dramatische Anstieg im Core, also in die Kerndaten. CPI month to month soll sogar fallen von 0,9 auf 0,6. CPI je dafür wiederum steigen um 0,4 Prozentpunkte. Was ist dein Take drauf?
Die Kerninflationsrate ist gar nicht das, auf was ich schaue derzeit, weil wir natürlich in den Headline-Inflation-Daten quasi die Erhöhungen sehen werden, weil Core-Inflation ist ja bereinigt um volatile Güter wie eben Energie und Food-Inflation. Und wir haben ja gerade den Preistreiber Energie derzeit, der außerhalb des Core-Index gemessen wird. Dementsprechend schaue ich gar nicht so auf die Core-Inflationsrate. Natürlich verstehe ich, dass die Fed gerne auf die Kerninflationsrate sieht. Die Kerninflationsrate wird aber dann durch die erhöhte Headline-Inflation später steigen. Das werden wir aber dann wahrscheinlich erst nächstes Quartal sehen. Aber das wird sich durch die Headline-Inflation bis zur Kerninflationsrate durchziehen, weil eben dann auch nicht volatile Güter steigen, weil die Inputkosten erhöht sind, weil die Headline-Inflation hoch ist. Ich hoffe, das macht alles Sinn mit den ganzen Inflationsdaten, was ich da gerade daher quatsch. Aber im Prinzip ist es halt so, Inputkosten, Energie, das predige ich ja auch schon lange. Wir werden diese Erhöhung sehen und die wird nicht in der Headline Inflation als erstes gemessen, sondern nicht in der Kerninflationsrate als erstes gemessen, sondern in der Headline Inflation. Und wenn das dann sich manifestiert hat, dann kommt irgendwann die erhöhte Core-Inflationsrate, auf die dann die Fed wieder mal zu spät reagieren wird mit Zinserhöhungen, wenn die Inflation weiter eskaliert.
Sehr gut. Wer übrigens Fragen stellen will, wir nehmen diesen Podcast auch live auf. Jeden Montag ab sofort um 18 Uhr sind wir live. Wir können hier auf ein paar Fragen natürlich eingehen. Wir werden dann den Deep Dive machen, nachher im Eine Stunde Freiheit Weekly Call. Also direkt im Anschluss immer für alle Eine Stunde Freiheit Mitglieder. Die können dann über den Kalender bei Eine Stunde Freiheit direkt in den Weekly Call huschen. Und da sind wir dann für den Deep Dive da natürlich. Das, wir können alles im Podcast natürlich nicht so intensiv besprechen. Aber wir versuchen es natürlich. Und Dominik, du hast angekündigt, vielleicht sogar auf 0% runter. 0% runter würde aber bedeuten, Gold wäre einer der großen Gewinner. Und damit lass uns vielleicht rübergehen zu den Edelmetallen, die heute, oder zumindest Silber, probt ja heute den Ausbruch. Vielleicht magst du dazu ein bisschen was sagen.
Ja, also ich bin ja bekannterweise ein großer Goldbug oder Edelmetallbug, logischerweise. Und bin auch da weiter bullish natürlich. Ganz, ganz normal, dass wir nach einer starken Rallye nach oben jetzt auch einmal einen Briefer sehen. Ein Durchatmen in der Mitte einer Rallye, meiner Ansicht nach. Und da zitiere ich Ronald Peter Stöffele rund um den In Gold We Trust Report und Incrementum. Sind wir da in der zweiten Halbzeit eines starken Bullmarktes und das zweite große Leg steht noch bevor. Keine Anlageberatung ist meine persönliche Meinung dazu, beziehungsweise die Meinung von anderen Spezialisten. Und ja, Gold bewegt sich jetzt gar nicht so heftig, aber bei Silber haben wir einen schönen Breakout meiner Ansicht nach heute gemacht und das auch mit erhöhten Volumina. Wenn du kurz zu mir rüberschaltest, dann blende ich dann noch das Volumen ein.
Absolut, ja.
Durchschnitt, also meiner Ansicht nach hier ein schöner Breakout. Wenn man sich den Tageschart anschaut, dann sehen wir hier den Breakout aus dieser gelb markierten Bullenflagge.
Dominik, du bist noch im SPX.
Achso, wieso bin ich im SPX? Das weiß ich jetzt nicht. Warte, ich übertrage nochmal neu.
Okay, jetzt ist er komplett raus. Ja, da kommt er schon wieder. Augenblick. So, da ist er schon wieder.
Ja, da hat er den falschen Knopf gedrückt.
Naja. Fett Finger kommt er jetzt mit dem richtigen Chart
daher. Ja. Also wir sehen auf jeden Fall da mal in Gelb diese Bullenflagge eingezeichnet, die wir nach oben verlassen haben. Ich habe hier mit der weißen Linie die Danger Zone unter Anführungszeichen eingezeichnet. Also unter $70 wäre ich halt hier weiter bearish. Aber wir haben das jetzt nach oben verlassen und dann muss man das Szenario auch ändern. Und Bullenflaggenausbruch und wir sehen halt hier im Tageschart mittlerweile um 16.18 Uhr oder 18.18 Uhr, Entschuldigung, mittlerweile überdurchschnittliches Volumen. Also wir waren vorbörslich schon fast auf Durchschnitt. Dementsprechend ja der Breakout hier mit der zweiten Wochenkerze, die sich hier bildet, eigentlich bullisch bestätigt. Wir haben auch hier das lokale Hoch durchstoßen nach oben. Auch im Anchored VWAP sind wir da über signifikanten Levels drüber. Also wenn wir hier das Wochenschlusskurs auch nochmal drüber schließen, dann wäre das weiter bullish für mich. Ich habe aber hier einen sehr engen Stop-Loss bei $75 ungefähr, weil das jederzeit kippen kann. Vor allem, wenn wir da jetzt mit Iran noch einmal ein Thema bekommen. Es sieht natürlich so aus, als es würde das weiter eskalieren, meiner Ansicht nach zumindest, weil der Iran das Proposal von Trump nicht annimmt, was ich auch schon ewig so sage. Es wird hier keine Einigung geben in kurzfristiger Zeit und dementsprechend muss man hier wirklich, wirklich achtsam sein. Ich bin bullish, ich bin auch heute wieder mit größeren Positionen in den Markt gegangen im Silber und in den Silberminenaktien und mit ein paar Optionen, aber mit engen Stop-Losses, weil das kann sehr schnell drehen.
Ja. Sehe ich auch so. Auf jeden Fall von meiner Seite auch kurz charttechnisch analysiert. Es ist definitiv bullish. Wir haben hier, du hast es schon angesprochen, das letzte Hoch überschritten. Zumindest wenn es so bleibt. Wir haben ja noch ein bisschen im Tag. Ja, also das muss man natürlich immer sagen. Das ist noch die Tageskerze. Aber wir sehen halt charttechnisch kurz erklärt. Wir sehen halt hier ein Hoch, mein Stift legt schon wieder ein tieferes Hoch, noch ein tieferes Hoch, noch ein tieferes Hoch. Und jetzt sehen wir zum ersten Mal wieder ein höheres Hoch nach langer Zeit. Und den Tiefs, bei den Tiefs ebenso tief, tieferes Tief. Und wenn das jetzt bestätigt wird heute, dann haben wir zum ersten Mal auch ein höheres Tief. Also das ist durchaus bullish, durchaus positiv. Ich sehe das wie du. Bin ohnehin noch ins Liverpool positioniert und bin auch am Zukaufen wahrscheinlich. Ich habe jetzt noch nichts gemacht für meiner Seite, weil für mich ist das jetzt da die Kerze, die es bestätigen muss. Also wenn morgen dann, wenn es so bleiben sollte und wir 6-7% im Plus sind, ich bin immer ein bisschen später dran wie der Dominik, dann das bestätigt wird und morgen der Ausbruch über das Tageshoch kommt, dann werde ich auch ein bisschen nachlegen. Aber ich bin eigentlich noch gut positioniert. Genau. Silber geht, Gold geht aber nicht, Dominik. Warum?
Also, hab da jetzt keine große Meinung dazu. Silber ist halt viel volatiler als Gold. Aber ich habe da jetzt keine besondere Meinung dazu.
Okay. Ja, bei Gold sieht es halt für mich charttechnisch nach wie vor nicht so gut aus. Da muss erst das nächste, also das, was bei Silber passiert ist, muss auch bei Gold passieren, damit dass die Vorhochs überschritten werden. Das wären so circa Kurse über 4.925 ungefähr. Wenn wir die sehen, dann ist es besser. Also das gilt auch zu abzuwarten, definitiv. Ja, also das zu den Edelmetallen. Hast du sonst noch was zu den Edelmetallen zu sagen, Dominik? War nicht? Nicht, okay. Dann lass uns über Bitcoin plaudern. Bitcoin ja auch mega spannend, finde ich. Wir haben bei Bitcoin zwar heute ein kleines Minus, aber vielleicht erlichte jetzt ganz kurz meinen Bildschirm zum Einstieg. Wir haben da eine Bullen- oder eine Bärenflagge eigentlich, aber der Bitcoin-Kurs setzt sich oben an dieser Bärenflagge fest. Und das ist definitiv einmal ein bullisches Zeichen. Jetzt lohnt sich hier für mich kein Trade, weil die nächste größere Widerstandszone ist bei roundabout 90.000, da um den Dreh herum plus minus. Aber das sieht auf jeden Fall mal sehr bullisch aus und Bitcoin scheint davor zu marschieren. Also für mich Bitcoin definitiv wieder ein Long-Thema über 90.000 dann. Also das wäre spannend, wenn wir da den Ausbruch mit hohen Volumen haben, dann könnte es durchaus wieder spannend werden. Natürlich, wir sind hier noch innerhalb dieser Flagge meiner Meinung nach und es kann durchaus noch sein, dass das noch einmal nach unten geht. Dann wären Kurse um 72.000 für mich durchaus kaufenswert. Aber bei Bitcoin haben wir auch das, dass wir jetzt da höhere Hoch sehen und höhere Tiefs und das ebenfalls halt sehr, sehr bullisch ist meiner Meinung nach. Es gilt aber hier abzuwarten, auch hier bin ich noch nicht bereit, irgendeine Position einzugehen, weil das Chancen-Risiko-Verhältnis einfach noch nicht stimmt. Wie schaut es bei dir bei Bitcoin aus? Hallo? Okay, hörst du mich? Hallo? Dominik ist stumm. Warum auch immer. Hallo, hallo? Okay. Keinen Plan, warum er nichts sagt, aber wir scheinen gerade ein bisschen Verbindungsprobleme zu haben, offensichtlich. Gut.
So, hallo?
Ja. Was sagst du zu Bitcoin?
Was sage ich zu Bitcoin? Ja, also ich würde es ähnlich sehen. Bitcoin ist das Risk-On-Asset mit dem Nasdaq gemeinsam. Und ich würde halt die vorige Phase, die ich beschrieben habe, mit dem S&P 500, respektive auch mit der SOXX, also die bullischsten, die konjunkturprozyklischsten Dinge überhaupt, würde ich da jetzt mal abwarten, ob wir da wirklich nachhaltig drüber gehen nach oben. Auch hier bei dieser Bear Flag muss der Ausbruch nach oben erst gelingen. Dann kann man erst über irgendwas diskutieren. Sonst bin ich derzeit weder long noch short und habe da keine Position.
Sehr gut. Über die Semikonductor haben wir schon geplaudert. Lass uns ein bisschen zum Iran-Konflikt kommen. Donald Trump, seine Durchhalteparolen, meiner Meinung nach, die Iraner halten die, meiner Meinung nach, die USA hin, wollen offensichtlich, dass Donald Trump ohne Einigung um die Straße von Hormuz nach China reisen muss. Wenn ich mich alles täuscht, wird diese China-Reise am Donnerstag, Freitag stattfinden. Das heißt, das wird durchaus problematisch für Donald Trump. Das heißt, er kommt nach China, muss quasi vor Xi Jinping bitte, bitte sagen, damit der sich um die Straße von Hormuz ein bisschen kümmert und Druck auf den Iran ausübt. Meiner Meinung nach keine gute Verhandlungsposition. Und jetzt lenkt er damit ab, dass er Elon Musk und Tim Cook und noch ein paar andere da nach China mitnehmen will und dann wird er wahrscheinlich zurückkommen mit ein paar Deals, ein paar wirtschaftlichen, aber die Straße von Hormuz wird wahrscheinlich gesperrt bleiben. Und für mich ist das alles Vorzeichen, die eigentlich den Chinesen absolut in die Hände spielen. Xi Jinping ist der große Gewinner aus dieser Situation und ich glaube auch nicht, dass die Iraner irgendwas vor diesem Donnerstag machen werden. Zumindest ist das jetzt meine Annahme. Aber wie gesagt, Disclaimer beachten. Aber für mich ist die Lage der USA immer prekärer in dieser Situation und ich glaube eigentlich, dass lediglich noch die Chinesen die Straße von Hormuz öffnen können und das wahrscheinlich dann auch tun werden. Wie siehst du die Reise und wie siehst du Iran und Ölpreis?
So wie die letzten zwei Monate seit Kriegsausbruch. Es hat sich von meiner Prognose da überhaupt nichts verändert. Ich sage, ich sehe keine Befriedung, ich sehe keine Deeskalation. Ich habe seit Monaten warne ich, dass es hier viel heiße Luft gibt um nichts und immer wieder bestätigt sich's. Der Markt kauft das Narrativ, steht auf Alltime High, für mich nicht nachvollziehbar in dem Ausmaß, aber gut, der Markt hat immer recht. Deshalb stehe ich halt auf der Seitenlinie, weil es für mich rational einfach nicht erklärbar ist. Der Ölpreisschock ist da. Wir haben den größten Ölpreisschock in der Geschichte. Es hat keinen größeren gegeben. Nicht Irankrieg, Irakkrieg, keinen Golfkrieg, kein Yom Kippur-Krieg war so groß. Wir haben den größten Ölpreisschock der Geschichte und der wird sich manifestieren in der Wirtschaftlichkeit, in einer Weltrezession, meiner Ansicht nach.
Ich glaube, dass du Donald Trump nicht gescheit zuhörst, gell? Er hat den best plan ever on Iran.
Ja, ich weiß.
Also, verstehe nicht, warum du dem Mann nicht ein bisschen vertrauen kannst, ehrlich. Aber okay. So ist das halt. Übrigens, wem das Thema interessiert, und wir kommen jetzt gleich ein bisschen zu Euro-US-Dollar auch, wir haben, und das wird spannend, nämlich am Sonntag schon in einer Stunde Freiheit-Gespräch den lieben Magister Martin Holzer zu Gast, mit dem wir plaudern werden. Und zwar ist der Titel der Diskussion, die der Dominik, ich und der Martin führen werden, der Dominik, Martin und ich führen werden, logischerweise, Weltmachtpoker, findet Europa seine Rolle zwischen USA und China. Ja, das heißt, wir werden viel über die USA reden, viel über China reden, viel über Europa reden, wir werden die Chancen, aber auch die Risiken herausarbeiten. Wer da dabei sein will, der kann einfach den Link in die Shownotes wählen und eine Stunde Freiheit Mitglied werden noch, denn das Ganze findet, wie gesagt, am Sonntag, den 17. Mai um 19 Uhr statt. Wir freuen uns schon riesig darauf. Wir haben uns gut vorbereitet. Der Martin wird nochmal zu einem Vorgespräch kommen am Samstag. Das heißt, wir werden uns wirklich intensiv in das Rabbit Hole begeben und darüber plaudern. Und ich glaube, da wird man extrem viel mitnehmen kommen. Wie gesagt, exklusiv für eine Stunde Freiheit Mitglieder. Aber lass uns zurückkommen, Dominik, zum Euro-US-Dollar. Die Weltwährung scheint zu schwinden, der US-Dollar, der Renminbi scheint aufzusteigen. Auch dazu redest du ja schon viel, aber es scheint ja sich jetzt dazu verstärken, meiner Meinung nach. Und auch darüber werden wir natürlich mit Martin reden. Die Eurozone stabilisiert sich ein wenig, die Inflation sinkt, steigt jetzt wieder ein bisschen, aber ist gesunken. Die EZB hat auch die Zinssenkungen meiner Meinung nach ein bisschen schneller gemacht wie die Fed. Ist dadurch meiner Meinung nach jetzt auch ein bisschen im Vorteil. Vielleicht siehst du das auch anders. Aber ja, und die Trump-Tariffs treffen den Dollar eher strukturell. Das heißt, ja, weiß ich nicht, was deine Meinung dazu ist.
Also ich bin generell kein Freund vom Euro. Das ist, glaube ich, auch bekannt. Ich bin der Meinung, dass der Euro eine Fehlkonstruktion ist und scheitern wird müssen. Meiner Ansicht nach kann es gar nicht anders sein, weil man über eine Geldpolitik nicht 27 Fiskalpolitiken ausrollen kann. Das funktioniert meiner Ansicht nach nicht. Es braucht der Süden einen weicheren Euro als der Norden. Das ist Fakt. Und dementsprechend kannst du kannst als Zentralbank nur an einem Zins drehen für die gesamte Eurozone. Und du kannst eben nicht nuanciert einstellen, dass der Süden jetzt eine weichere Währung hat als der Norden. Und dementsprechend wird immer jemand darunter leiden. Das führt zu Transferleistungen in den Target-2-Salden zum Beispiel, die ja, das Fass machen wir jetzt nicht auf. Ja, Deutschland aber brennt die ganze Zeit.
Ja. Aber ist was beim Dollar nicht genauso?
Nein, überhaupt nicht. Der Dollar ist Weltleitwährung. Der Dollar hat eine Fiskalpolitik, eine Geldpolitik. Und der Euro hat 27 Fiskalpolitik.
Aber wäre es nicht für einige Bundesstaaten besser, eine weichere Währung zu haben und für einige Bundesstaaten besser, eine stärkere Währung zu haben? Das müsste doch
ja, aber ich sein. Kann mit einer Fiskalpolitik kann ich das besser steuern als mit 27.
Das ist schon
wir
klar,
sprechen ja nicht mehr dieselbe Sprache in Europa.
Ja, das ist schon richtig. Das ist schon richtig. Aber im Prinzip steht ja die USA da in dem Fall. Der eine braucht schwächer, der andere braucht stärker vor einem ähnlichen Problem. Fiskalpolitisch unter einem Schirm, das ist schon klar.
Nein, also das ist ein riesiger Unterschied, ob man da eine Fiskalpolitik hat oder 27. Das ist in Europa macht jeder Staat am Ende das, was er will mit der Geldpolitik, also mit der Fiskalpolitik. Also jeder, die einen arbeiten dagegen, die anderen arbeiten dafür und dementsprechend ist es halt schwierig, das mit einem Zins zu bestimmen. Deshalb sage ich auch immer, wenn wir wirklich ein realer Machtpol werden wollen, dann brauchen wir die Vereinigten Staaten von Europa, wo wir eben das alles konsolidieren. Aber dann, das ist so nicht machbar, meiner Ansicht nach. Aber es ist ein ganz anderes Thema. Vielleicht kommen wir da am Sonntag dazu mit Martin gemeinsam. Der Dollar hat noch immer die Weltleitwährung, das wird auch länger bleiben, der Renminbi nimmt zu, aber ob der jetzt von 4% auf 6% steigt in den Weltreservewährungen, ist ja relativ irrelevant. Noch, er wird in den nächsten 2-3 Dekaden signifikant dazu gewinnen. Ich glaube, dass Gold weiter steigen wird, weil die Zentralbanken hier immer weiter einkaufen, eben wegen globaler Instabilität. Der Renminbi ist weit weg davon, Weltleitwährung zu werden. Der Dollar wird sicher noch 2 Dekaden bleiben locker. Aber trotzdem ist er generell am absteigenden Ast.
Ja, sehe ich auch so, dass es noch ein paar Dekaden dauern wird, aber wir sehen halt die Tendenzen in die eine und in die andere Richtung. Gut, dann als du als Makroexperte wirf doch noch mit uns gemeinsam einen Blick auf die Arbeitsmarktdaten. Wir haben die Non-Farm Payrolls mit plus 115.000, 55.000 waren erwartet worden, doppelt so hoch als erwartet. Wir haben eine Arbeitslosenquote, die mit 4,3% unverändert ist. Ja, was ist dein Take drauf, außer dass du sagst, die Daten können vielleicht unter Umständen möglicherweise nicht stimmen?
Mir wirklich, wirklich schwer mit der Datenqualität, die von den Arbeitsmarktdaten kommt. Ich schaue ja wirklich schon nicht mehr drauf, weil es für mich einfach nur ein Zirkus ist, was da reportet wird. Wir haben in den letzten 18 Readings, glaube ich, 14 Mal Revisionen nach unten gehabt. Dementsprechend wird das immer wieder nach unten revidiert, was reportet wurde. Der Markt kauft das Narrativ immer wieder, obwohl im Nachhinein klar wird, dass die Zahlen viel zu hoch reportet werden. Ich nehme es nicht mehr ernst. Dementsprechend schaue ich mir die Zahlen auch nicht mehr wirklich an. Was ich mir hingegen schon angeschaut habe, ist die Labor Force Participation Rate bei diesem Reading, weil wir sagen, Jobsdaten alleine sind, und das sieht man an dem Reading, einfach nicht aussagekräftig genug. Ich kann 2 Millionen neue Jobs generieren und wenn aber gleichzeitig die Job Participation Rate, also die Anteilnahme der Bevölkerung am Arbeitsmarkt sinkt, dann bedeutet das einfach nur, dass weniger Leute arbeiten, und die Leute, die arbeiten, einfach mehr Jobs haben. Das bedeutet ja nicht, dass irgendwie mehr Jobs geschaffen wurden, sondern nur, dass eine Person statt einem Job jetzt 2 arbeiten muss oder 3, weil es sich einfach nicht mehr ausgeht. Also die Labor Force Participation Rate ist da in dem Kontext immer sehr wichtig anzuschauen. Und die ist gesunken. Und dementsprechend ist das für mich auch ein Reading, was falsch gedeutet wird einfach.
Okay, gut. Ja, ich habe dir nichts hinzuzufügen, das ist nicht mein Spezialgebiet, da bist du der Experte. Schauen wir mal, was bei den nächsten Readings kommt und vor allem, was dann wieder bei der Korrektur des Readings kommt. Das ist ja immer auch das Spannende, wie sehr das dann wieder korrektiert wird. Gut, dann ist noch eine Frage vom Vengaboy im Chat. Habt ihr eine Erklärung, warum AMD und das Soxel so stark steigen?
Ja, Risk-On-Modus einfach, ne?
Ja, Risk-On und man muss schon sagen, dass halt die Umsatzerwartungen nach oben geschraubt wurden. Also die haben schon super berichtet, die Unternehmen. Also das muss man schon sagen. Also wirklich jenseits von aller Erwartungen. Die Auftragslage dürfte hervorragend sein, wird auch sicherlich über 26 durch hervorragend sein. Angeblich sind einige Unternehmen vollkommen ausverkauft, können gar nicht so viel produzieren, wie nachgefragt wird. Und das zieht sich halt gerade durch. Und das ist halt was man bedenken muss in diesem Zusammenhang. Fertig.
Ja, die steigen halt jetzt schon seit wie vielen Wochen? Also weit, weit vor den Earnings eigentlich. Ne?
Ja, es waren schon die letzten nicht schlecht, muss man auch dazu sagen. Also das ist.
Also
ja.
Wir haben 300% seit wann ist denn das? Seit 6. April haben wir 300% im SOXL.
Also meiner Meinung nach wird der Wendepunkt des SOXL, also der eher längerfristige Wendepunkt des SOXL sein, wenn die Hyperscaler massiv mit den Ausgaben zurückrudern. Also wenn da die CapEx zurückgefahren werden und das jetzt nicht nur ein bisschen und nicht ein bisschen stabil gehalten werden, sondern wirklich zurückgefahren werden, dann ist das, glaube ich, das Ende des Booms der Halbleiter. Heißt jetzt nicht, dass die von heute auf morgen abstürzen. Nein.
Das passiert halt alles, wenn man sich das anschaut im Wochenchart beim SOXL, alles mit unterdurchschnittlichem Volumen. Das muss man auch dazu sagen.
So ist es. Ja. Gut, hast du dem noch was hinzuzufügen, Herr Zwerer?
Nein.
Passt, die live dabei waren. Vielen Dank. Wir freuen uns natürlich über einen Daumen nach oben. Wir freuen uns, wenn ihr den Kanal abonniert. Das ist alles ganz spitze und ganz super. Und für all jene, die eine Stunde Freiheit-Mitglieder sind, freuen wir uns, wenn ihr jetzt rüber switcht in den Google Meet Call. Da sind wir nämlich in 2 Minuten dann für euch wieder da. Und dann gehen wir hier ein bisschen ins Detail und auf eure Fragen ein. In diesem Sinne, wie immer, vielen Dank fürs Dabeisein. Wer den Call mit Martin nicht verpassen will, Spezialangebot für eine Stunde Freiheit findest du in der Videobeschreibung in den Shownotes. Und damit, lieber Dominik, wir sehen uns gleich im nächsten Call an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Ciao, ciao.
Bis gleich.